Moin von meinerseits. Ich muss am Anfang erstmal einmal ganz kurz euch um Mitarbeit bitten, bevor ihr irgendwie euch großartig zurücklehnen könnt. Und zwar würde ich gerne einmal wissen, mit wie viel Vorwissen ihr das Ganze reinkommt, weil je nachdem können wir uns halt ein bisschen was mehr auf Vorwissen konzentrieren oder falls ihr alle schon die absoluten Netzwerkprofis seid, können wir den Kram überspringen, weil dann wisst ihr alles und dann können wir direkt in die schönen Dinge kommen. Weil ich glaube, ich habe das mit der Zeit noch nicht so ganz gecheckt für den Vortrag hier. Also, die Frage: Wem sind so Dinge wie Multicast, Anycast, Broadcast und sowas ein Begriff? Einmal bitte die Hand heben. Es ist jetzt genau die Hälfte. Okay, dann mache ich das so ein bisschen was schnellere Einführung da rein, aber ich werde sie nicht überspringen. Ja, was wird uns im Endeffekt erwarten? Zum einen halt eine kleine Einführung, was überhaupt so die Kommunikationsparadigma sind, die wir so in Netzwerken haben, wie das Ganze funktioniert. Warum? Weil da muss man verstehen, wo die Fehler eigentlich liegen und wo die Probleme liegen. Dann gucken wir uns an, wie wir das aktuell machen mit aktuell IPv6 und dann gehen wir so ein bisschen rein, wie man das halt in Zukunft machen könnte. Ja, das Ganze ist natürlich wirklich ein echt kleiner Überblick, weil ich habe zu jeder Slide, die man da haben kann, kann man irgendwie eine eigene Vorlesungsreihe machen. Ihr kennt das ja sicherlich auch irgendwie, man hat halt dann nur so viel Zeit. Wenn also jetzt irgendwelche Forschenden, nee, sehe ich gerade keinen aus meiner Arbeitsgruppe, halt hier mit drin sitzen, ihr möget mir verzeihen, dass ich viele Dinge sehr, sehr kurz darstelle. Gut, aber fangen wir einfach mal an. Die Frage ist ganz am Anfang, welche Kommunikationsstrukturen es gibt und ganz am Anfang gibt es natürlich halt den Push. Das heißt, ich schicke dir oder dir Daten, ohne dass du so explizit danach gefragt hast, sondern ich schicke sie dir einfach. Das kann zum Beispiel eine SMS sein oder halt auch Satellitenfernsehen. Ich erwarte dabei jetzt nicht wirklich, dass du zuhörst oder mir halt eine Antwort lieferst. Ich gebe es dir einfach. Ein ganz klassisches Beispiel dafür sind zum Beispiel Sensornetze. Und ja, dann kann man natürlich auch die andere Richtung gehen. Ich kann halt sagen, hey du, gib mir mal bitte irgendwie diese Webseite oder gib mir mal irgendwie andere Daten. Das Ganze ist halt ein Pull. Also ich gehe zu dir und frage dich nach Daten. Ja, im Endeffekt immer, wenn ihr irgendwie was downloadet, mit Ausnahme von Torrent-Netzwerken, das ist wieder was anderes, aber halt wenn ihr ganz normal eine Webseite aufruft, ist es das. Dann gibt es halt strombasierte Daten, die sich im Endeffekt dadurch auszeichnen, dass die relativ niedrige Latenz haben und bidirektional funktionieren. Und eine Sache, die halt noch einigermaßen, naja, halt unüblich ist im Vergleich zu den anderen Daten, ist, die anderen Daten, die haben halt immer noch Bestand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Sensorknoten bin und sage, meine Raumtemperatur ist irgendwie 23 Grad Celsius, dann wird dieses Datum halt ein bisschen was Konstanz haben und halt noch in der Zukunft, in vielleicht 5 Minuten, relevant sein, wenn ich mit jemandem Telefonat spreche. Und dann ist das halt nicht. Das heißt, sobald die Daten übertragen worden sind, sind sie nicht mehr relevant. Und das ist bei Datenströmen relativ einzigartig. So, das ist die Art und Weise, wie ich halt kommuniziere. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Art und Weise, wie spreche ich dich an. So, hier bei uns im Raum ist das ganz einfach. Ich kann halt sagen, du, und kann genau eine Person exakt adressieren. Und das Ganze nennt sich Unicast. Im Endeffekt ist es so, dass man das damit vergleichen kann, dass man einen Brief schreibt. Also wenn ich, keine Ahnung, irgendwem eine Rechnung schreibe, dann schreibe ich halt da eine exakte Adresse drauf, irgendwie zu Händen Herrn Mustermann. Und dann gehe ich davon aus, dass diese Person halt dann auch bekommt. Und das ist ein ganz klassischer Gegensatz zum Broadcast, wo ich mich im Endeffekt auf den Marktplatz stelle und einfach mal davon verkünde, morgen geht die Welt unter. Interessiert vielleicht einige Menschen, nicht zwangsläufig alle Menschen interessiert das, aber die meisten bekommen das Ganze. Es ist allerdings in der Regel regional begrenzt, denn ja, wie das bei Menschen auch so ist, wenn irgendwie 1000 Leute gleichzeitig hintereinander schreien, dann versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Das Ganze haben wir in Computernetzen auch. Deswegen wird das Ganze, naja, regional sehr stark eingegrenzt. Das sollte zumindest. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Und im Gegensatz zum Broadcast, wo halt jeder Typ auf dem Marktplatz halt alle anschreien kann, gibt es dann halt auch den Multicast, wo das Ganze dann halt auch an mehrere Leute geht, die aber halt vorher wie bei einem Zeitungsabo gesagt haben müssen, hey Leute, ich würde gerne diese Zeitung bekommen und dann halt auch nur diese Leute diese Zeitung bekommen. Ja, und das muss man dann halt mitgeteilt haben. Und wenn man schon beim Thema Zeitungen ist, dann gibt es noch den Anycast. Das ist dann halt nicht im Sinne von, ich bekomme die Zeitung zugeschickt, sondern ich habe mir das aktuelle Spiegelcover angeguckt. Ich habe eigentlich den Spiegel nicht abonniert, aber das aktuelle Cover, das ist halt schon richtig Clickbait, das würde ich mir gerne holen. Dann gehe ich halt im Endeffekt zum nächsten Kiosk und kaufe mir dabei dann halt da den Spiegel. Und da ist es mir relativ egal, was der nächste Kiosk ist. Für mich ist halt relevant, dass er den Spiegel verkauft. Und solange ich dann halt mich für diesen einen Kiosk entschieden habe, gehe ich dann dazu hin und handle dann halt mit dem Verkäufer dann tatsächlich auch aus. Und das heißt, ich stehe in Kontakt mit diesem einen Kiosk, aber nur diesen einen Kiosk, solange ich diesen Kauf abschließe. Ich sehe gerade hier auf der Folie ist es auch so, dass zum Beispiel mit der Notrufnummer 112 ist, wenn ihr erstmal die gewählt habt, interessiert es euch nicht, an welche Leitstelle ihr gekommen seid. Es interessiert euch einfach nur, dass es möglichst die nächste ist und nicht in Buxtehude. Und wenn ihr dann halt auch mit der Leitstelle erstmal verbunden seid, dann wollt ihr mit der Leitstelle halt verbunden bleiben und nicht random wild durch die Gegend springen. So. Und zu guter Letzt kann man dann natürlich auch noch sagen, dass man Geocast macht. Das ist im Endeffekt das Adressieren einer Gruppe von Menschen über ihren Ort. Also wie der Marktplatzschreier, nur dass ich sagen kann, ich stehe hier und der Marktplatz ist ganz woanders und ich schicke da meine Nachrichten hin. Ungefähr so, wie wenn Donald Trump hierzulande halt oder Putin hierzulande irgendwelche Leute über Internet anhetzen. Oder halt auch Werbetafeln am Hamburger Hauptbahnhof, wo ich halt auch nicht genau sagen kann, als Werbetreibender, wie er diese Nachricht bekommen wird. Aber ich weiß, dass diese Leute irgendwie am Hamburger Hauptbahnhof sind und dann zum Beispiel irgendwie das Schild sehen, dass es um die Ecke irgendwie Franzbrötchen gibt. Ja, kennt man halt aus Werbung oder Bluetooth-Beacons oder so Dinge. So. Das ist erstmal so die Grundlagen, wie überhaupt die Kommunikation einigermaßen funktioniert. Und wie machen wir das Ganze aktuell? Aktuell ist es so, dass wir die Kommunikation basierend auf dem Teilnehmer machen. Das nennt sich dann der Teilnehmer. Der Host ist halt Host-Centric Networking. Das heißt, ich spreche exakt mit einer Verbindung zwischen zwei Computern. Und zwar aktuell machen, und da haben wir so das Problem, dass während ich hier hingehen kann und dich angucken kann, dir eine Frage stellen kann oder auch da hinten. Das ist halt bei Menschen relativ einfach, weil wir sind soziale Wesen, die haben das irgendwie bei uns in die DNA so reinkodiert, dass wir das können. Computern halt eher nicht, also musste man sich da eine Frage stellen, wie man das Ganze halt möglichst effizient adressiert. Und das hat man sich dann halt 1974 dann, als das so langsam kam mit den ganzen Computernetzwerken, die man zusammengesteckt hat und so, diese Frage auch gestellt. Und da hat man sich dann exakt diese Frage gestellt, so, ja, wie macht man das eigentlich? Und ist zu dem Punkt gekommen, dass man einfach jedem Computer eine eigene Hausnummer gibt, so wie bei der Post, weil das bei der Post halt irgendwie auch schon seit Ewigkeiten ganz gut funktioniert hat. Lass uns das einfach mal so machen. Gesagt, getan. Jeder Computer kriegt seine eigene Adresse. Während man dann aber irgendwie bei einen Brief, wenn man an die Uni adressieren möchte, halt irgendwie draufschreibt, Gebäude 64 in der Ratzeburger Allee 160 in 23562 Lübeck, ist das halt beim Computer nicht ganz so. Da hat man nämlich die Computeradresse, also ja, welcher Computer ist das und dann in welchem Netzwerk ist dieser Computer denn tatsächlich. Und diese Struktur verrät dann, wohin ein Computer dann tatsächlich die Pakete, die Datenpakete halt schickt. Im Endeffekt ist ein Datenpaket wie ein Brief, nur dass da halt ein bisschen mehr an Dingen drin steht. Und ja, deswegen nennt man das Paket. Ist ein bisschen was wie bei Weihnachten. Weihnachten sind halt auch ein paar mehr Dinge drin, deswegen gibt es da nicht nur einen Brief. Ja, im Endeffekt sieht dann eine Computeradresse halt so aus. Das hier übrigens ist gerade die Adresse von irgendeinem Computer, von dem gerade diese Präsentation gestreamt wird. Und da sieht man halt, dass es da halt eine Netzadresse gibt, die sich dann und halt eine Hostadresse. Die Hostadresse ist die 0.8 oder sowas müsste das sein. Das ist halt in einem Rechenzentrum ein Rechner und dann der Teil davor ist im Endeffekt die Adresse des Rechenzentrums. Und auch die teilt man halt auf in im Endeffekt Postleitzahl, Ort und halt Land. Nur halt die entsprechende Repräsentation davon ist halt eher so, dass man das nach Regionen aufteilt. Aber im Endeffekt ist das tatsächlich eine geografische Lokation. Ja, und im Endeffekt sieht dann halt so ein IP-Paket aus oder zumindest der Anfang davon. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Das Interessante ist einfach nur wirklich da drin, dass ich neben irgendwelchen weiteren Informationen wie irgendwie Stauumgehung und die Information, ob das jetzt gerade eine Rechnung ist oder halt Werbung oder so, also sprich TCP oder UDP, halt vor allen Dingen die Empfängeradresse drin habe, eine Absenderadresse und halt die Daten. Ja. Und wenn man dann so ein Paket hat und dann einem einfachen Algorithmus folgt, dass man halt dieses Paket nimmt und dann in den nächsten Computer schickt, der irgendwie damit was anfangen kann, der dann halt sich anguckt, ob er die, also hinten an der Adresse beginnt und guckt, ob er die irgendwo in einen Eintrag findet, wo er es hinschicken kann. Wenn nicht, dann gucke ich mal die nächste und so weiter halt gibt, dann kann man das halt auf diese Art und Weise immer weitergeben. Es ist ungefähr so, wie man sich einen Brief vorstellen kann. Das heißt, Postbote in München kann halt auf den Brief drauf gucken. Aha, München kenne ich. Nächste Straße, keine Ahnung, was gibt es an Straßen? München, sagen wir einfach mal Lutzstraße 23. Dann weiß er, okay, ich muss das in Lutzstraße 23 bringen, weil ein Postbote in München diese Straße vielleicht kennt. Wenn der Postbote in München dann aber sieht, okay, da steht Berlin drauf, dann gibt er das erstmal weiter, sagt er Berlin, ja, kenne ich nicht. Dann guckt er sich die Straße erst gar nicht an, sondern gibt halt den Brief direkt weiter dahin, wo es geht. Und das funktioniert relativ gut. Und zwar so, dass man tatsächlich damit relativ, also ich meine, Internet funktioniert, man kann damit Geld verdienen, man kann damit sogar so sehr viel Geld verdienen. Dieser Algorithmus ist nicht schwer und im Endeffekt ist das der Algorithmus, den ihr da eben gesehen habt, auch vollständig. Natürlich kommt immer noch ein bisschen was hinzu. Ja gut, irgendwo mit muss man ja Geld verdienen, als wenn das halt irgendwie sonst wirklich jeder könnte. Aber im Ganzen ist das Ganze so, dass ich mir diesen Algorithmus nehme, packe den halt auf einen Chip, also ein ASIC oder sowas und ja, fertig. Und dann kann man sich natürlich noch die Frage stellen, also wir haben jetzt hier ganz viele Dinge gehabt, also das ist jetzt erstmal nur die Verbindung, irgendwie kommt da was hin, damit kann man ja ganz gut eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, also einen Datenstrom abschätzen, damit kann man halt das Problem des Pushs und des Pulls halt erschlagen, aber wie kommen die Dinge jetzt halt an, wenn ich zum Beispiel mehrere Adressen haben kann? Naja, dafür gibt es halt im Endeffekt den IP-Multicast, der halt dann eine Spezialadresse ist, wo dann halt die entsprechenden Computer einfach reingucken und sehen, aha, das ist jetzt eine Spezialadresse, sprich zum Beispiel ein Postfach, um die Analogie der Post zu bewahren. Dann weiß ich, okay, ich muss da jetzt irgendwie eine spezielle Fehlerbehandlung dafür machen. Und konkret geht es so, dass das weiterleitende Gerät, der Switch, halt sich das anguckt und sagt, okay, entweder habe ich die Daten vorrätig, kann die sofort antworten, oder ich kümmere mich darum, dass die Daten halt kommen und ja, wie das genau funktioniert, das überspringe ich jetzt einfach mal. Gut, und natürlich hat man da auch wieder das Problem des Anycasts, weil wenn man irgendwie auf facebook.com geht, dann ist es so, dass die ganzen Leute, die irgendwie heutzutage sich Katzenbilder auf Facebook angucken, macht man das heutzutage noch? Weiß ich nicht. Halt, dass die, einfach weil das so viele sind, würden die ja einen Rechner erschlagen. Deswegen packt man halt überall möglichst die verschiedenen Rechner hin und gibt dem im Endeffekt die gleiche Anycast-Adresse. Und die Router leiten dann das Paket halt weiter zur nächsten Adresse und die sie halt gefunden haben und das ist dann ein wenig nervig für die Router, weil die sich natürlich dann auch merken müssen, dass sie das gerade dahin geschickt haben und nicht zu dem anderen, weil wie gesagt, man muss ja bereitstellen, dass halt die Kommunikation nicht in der Mitte halt plötzlich dann doch zu einem anderen Rechner geht. Und wie stellt man das sicher? Ja, bei IP können wir das einfach nicht sicherstellen. Das ist das erste wirklich, wirklich große Problem, das wir haben. Die Lösung, die wir aktuell haben, ist, ja, wenn wir die Adresse nicht allzu häufig ändern, wird es wohl hoffentlich funktionieren. Funktioniert auch ganz gut. Ausnahmen bestätigen die Regel und wir haben mehrere Milliarden Ausnahmen pro Sekunde davon. Und wenn ein Rechner da halt eine Ausnahme hat, dann seid ihr genervt, weil das Laden der Webseite lange dauert. Und dann sind ganz viele Leute, die diese Computernetze betreiben, genervt, weil ja, das ist halt einfach unnötige Kosten, weil Dinge neu gemacht werden müssen. Ja, das nächste Problem, was wir halt haben, ist die Knappheit der Adressen. Also IPv4-Adressen sind schon ganz lange ausverkauft, nichts geht mehr. Deswegen versuchen wir seit so ungefähr 25 Jahren mehr oder weniger erfolgreich IPv6 einzuführen, was halt auch im Endeffekt mittlerweile der Standard ist, aber es gibt immer noch welche, die halt gerne V4 sprechen. Und geht euch mal ganz tief in euch, wenn ihr noch IPv4 und kein IPv6 verwendet, shame on you. Aber ja, wir haben halt im Endeffekt 228 Adressen, die theoretisch möglich sind. Praktisch können wir davon nicht alle Adressen verwenden, weil durch diese Aufteilung, dass wir das halt regional begrenzt halt verwalten müssen, damit wir halt effizient diese Weiterleitung machen, wo das hingehen muss, können wir nicht alle verwenden. Und dann gibt es noch ja, weitere Erweiterungen, die das halt weiter einschränken. Und man kann halt nicht so ohne weiteres, wenn man halt sich erstmal darauf eingestellt hat, diese Größe dieser Adressen verändern, weil wir haben es jetzt mit IPv6 versucht und wie gesagt, in 25 Jahren haben wir irgendwie, wir sind noch dabei, sagen wir es mal so. Und das letzte große Problem ist, was wir halt bei also überhaupt IP haben, ist halt, dass jeder von euch im Endeffekt so ein Ding in der Tasche hat. Und was haben diese Dinge für ein Problem? Ja, richtig, die sind in der Tasche. Damit renne ich hier quer durch die Gegend und bleibt selten an einem Ort. Und wenn ihr euch jetzt mal in euch geht, wann, die meisten von euch werden sicherlich schon mal umgezogen sein. Ihr könnt euch erinnern, das ist halt echt nervig, wenn man dann irgendwie 1000 Institutionen halt mitteilen muss, hey, übrigens, ich wohne nicht mehr da, ich wohne jetzt da. Das macht keinen Spaß. Und glaubt mir, das macht den Computern auch nicht Spaß. Und das wirklich große Problem ist, ihr zieht jetzt nicht irgendwie 10-mal am Tag um. Euer Smartphone in der Tasche macht das. Und das ist natürlich dann entsprechend halt teuer und deswegen wollen wir das eigentlich verhindern. Ein weiteres großes Problem, das wir noch haben, ist die Monopolisierung. Aber da kann ich vielleicht schon mal vorweggreifen, wir werden das auch mit den aktuell existierenden Ansätzen und Ideen, die wir gerade so haben, nicht wirklich in den Griff kriegen, das besser zu machen. Denn ja, so ein paar Sternchen kommen halt nach wie vor in unseren Protokollen, die wir uns als Menschheit so ausgedacht haben. Und ja, ist es nach wie vor ein offenes Forschungsthema. Und ja, wie funktioniert das mit der Monopolisierung? Naja, wenn ich halt so ein Netzwerk habe, wo Leute halt, also irgendwie für Facebook oder sowas, und halt Rechner auf der ganzen Welt verstreut habe, um dann halt Daten austeilen zu können, dann nennt sich das Content Delivery Network. Ist eigentlich auch nicht relevant, wie man das nennt, aber im Endeffekt kostet es viel Geld, weil man selber die Hardware haben muss und man muss es halt dann entsprechend halt betreiben, kostet Geld, man kann es vermieten, kostet Geld und man kann natürlich auch die Nutzung, wenn man das Ganze dann halt zur Verfügung stellt, halt entsprechende Rechnung für stellen, kostet alles Geld und Netzwerkweiterleitung ist natürlich auch teuer und also irgendwie alles nicht so schön. Und wenn man dann ein ganz, ganz großer Player ist, wo alle durchgehen müssen, dann kann man dafür offiziell Transitgebühren bezahlen, verlangen. Im Zweifel der Telekom ist das Schutzgelderpressung. Gut. So, das sind erstmal die großen Probleme, die wir haben. Was können wir jetzt dagegen tun? Die erste große Idee, die tatsächlich auch mittlerweile so richtig Ansatz findet und halt auch schon, naja, halt wild, also nicht wild, aber halt schon Verbreitung findet, ist Content-Centric Networking, wo die Idee darin besteht, dass ich nicht mehr mit einzelnen Menschen hier spreche, sondern mir das Konzept angucke. Ja, eigentlich ist doch der Grund, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, mit dem Fahrkartenverkäufer halt sprecht, nicht der Grund, dass ihr mit dem Fahrkartenverkäufer von der Deutschen Bahn sprechen wollt, weil ihr den so nett findet, sondern weil ihr von ihm eine Fahrkarte haben wollt. Und daher machen wir es einfach in Zukunft so, dass wir nicht den Rechner, der mir die Daten bereitstellt, dann halt adressieren, sondern halt fragen, wo sind die Daten? Und halt die Daten adressieren. Ja, und in der Praxis sieht es dann halt so aus, dass wir statt halt der IP-Adresse von Wikipedia anfragen und dann eine Verbindung aufbauen und dann Wikipedia sagen, dass wir gerne unfassbar viel über Unpaarrufe erfahren würden, wollen, sondern dass wir halt im Endeffekt einen Verbindungsaufruf mit irgendeinem Rechner machen, der uns Wikipedia geben kann, und zwar den Artikel für Unpaarrufer. Und dann muss natürlich halt diese Entscheidung, wohin wir jetzt verbunden werden, mit den Routern und den Switches auf dem Weg durchgeführt werden. Und sobald die dann halt über klassische Routing-Protokolle, kann man zum Beispiel Dijkstra nehmen, aber im Endeffekt ist das einfach nur, ja, such mir irgendwie in der Liste hier heraus, wo ich das hinschicken muss, dann halt die Adresse gefunden haben, kann man diese Adresse dann natürlich weiterverwenden und dann halt entsprechend an den halt an die Person weiterleiten, die das angefragt hat. Das Ganze, da gibt es mehrere Protokolle tatsächlich, die diesen Ansatz verfolgen. Das, was sich durchzusetzen scheint, ist NDN, Named Data Networking, und das besteht im Endeffekt aus zwei Arten von Paketen. Also bei IP hatten wir ein Paket, das einfach nur irgendwo hingeschickt wird. Bei NDN haben wir schon zwei Pakete. Und das ist einmal das Interest-Paket. Das ist halt, hallo, ich habe ein Interesse an diesen Daten. Und dann tatsächlich das Datenpaket, was halt später kommt. Und wenn ich dann halt so ein, also gleich später. Das Interest-Paket findet dann halt einfach seinen Weg durch das Netz. Und im Endeffekt speichert sich dann halt jeder Router auf dem Weg halt so eine kleine Notiz. Übrigens aus der Richtung irgendwo, wo halt das Paket herkam, möchte jemand diese Daten haben. Und dann wird das Ganze halt dann gespeichert. Wenn dann irgendwann dieses Interest-Paket seinen Weg zu irgendeiner Quelle gefunden hat, die dir es bereitstellen kann, antwortet diese mit einem Data-Paket, wo dann halt die Daten drin stehen. Und dann ist es halt ein ziemlich einfaches Spiel, dass halt das genau dahin zurückgeschickt wird, wo es herkam. Und jeder Router auf dem Weg guckt dann halt in die Tabelle, wo das alles hingeschickt werden sollte, und kann es dann halt weiter zurückschicken. Das Ganze hat so ein paar tolle Ansätze, wie zum Beispiel, dass ich das Datenpaket ja auch zwischenspeichern kann, weil der Wikipedia-Artikel von Unpaarrufer sich hoffentlich nicht so häufig verändert wie zum Beispiel der Wikipedia-Artikel über Elon Musk oder Scientology, die ja wirklich teilweise im Sekundentakt von rivalisierenden Menschen bearbeitet werden. Das heißt, ich kann das Ganze zwischenspeichern, weil halt die Router auf dem Weg sich halt das merken. Und wenn dann irgendwann eine weitere Antwort kommt, wird der Server, der ursprünglich diese Daten bereitgestellt hat, gar nicht mehr gefragt, sondern dann kann direkt aus dem Speicher halt das Ganze halt abgefragt werden. Und dann brauche ich halt auch nicht mehr irgendwelche großen aufwendigen Netzwerke bauen, um meine Webseite halt schneller zu machen, sondern wenn das eh jeder Switch da draußen kann, dann haben wir halt ein freies CDN im Endeffekt für alle Menschen. Ja, das auf der einen Seite ist natürlich auch super für die Privatsphäre, denn wenn ihr halt irgendwie Beispiel Pornhub aufruft bei euch im Webbrowser, dann ist es so, dass bisher der Pornhub-Server direkt weiß, wer ihr seid, und was ihr eigentlich wollt, Und darüber kann man natürlich halt relativ viel Analyse betreiben und Daten verkaufen. Und jetzt weiß der Pornhub-Server nur, dass entsprechende Filme angefragt werden, aber nicht, wie viele oder woher die kommen. Ja, und weiß das halt tatsächlich nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir wissen, dass der Überwachungskapitalismus halt im Augenblick das große Geschäftsfeld ist. Das heißt, irgendwer wird sich schon was ausdenken, damit man diesen tollen Vorteil wieder zunichte machen kann. Aber bis sie sich das ausgedacht haben, sollte jemals sich NDN halt tatsächlich das Internetprotokoll ablösen, wüsste nur jeweils der erste Switch halt, woher, also was eure Interessen so sind. Und halt nicht mehr, naja, jeder auf der Kette. Das weitere Problem, was wir dadurch lösen können, ist im Endeffekt der Adressmangel. Denn wenn wir die Daten adressieren und nicht die Sachen, die halt dann entsprechend halt ausgeteilt werden, dann ist es so, dass wir weit mehr als Atome im Universum an möglichen Adresskombinationen halt zur Verfügung haben. Nicht alles davon sind natürlich praktische Namen, also irgendwie ist halt Wikipedia immer noch leichter zu merken als, keine Ahnung, XVFF irgendwas. Aber es ist schon mal halt ein Ansatz und wenn wir halt neue Adressierungsstrukturen einfügen wollen, dann können wir das relativ flexibel machen, weil wir halt nicht alle Geräte auf der ganzen Welt ändern müssen, sondern halt, ja, dann wenige Zeilen einfach ändern müssen. Und zu guter Letzt ist es natürlich so, dass wenn ihr auf dem Weg euch halt, also halt auf dem Weg fragt, dann ist es so, dass ihr halt die gleichen Daten im Endeffekt überall anfordern könnt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, und das ist halt relativ angenehm für IoT, halt slash temperature anfragt, dann werdet ihr immer den nächsten Ort geben können, der halt eine Temperatur halt euch liefern kann. Das ist halt noch nicht die Mobilität, also wenn ihr tatsächlich in einen anderen Raum geht, halt gelöst, aber immerhin braucht ihr dann zum Beispiel nicht mehr irgendwie aufwendig euren neuen Smart irgendwas Gadget konfigurieren, sondern ihr stellt das Ding hin, das Ding weiß, wie es funktioniert, weil es halt automatisch immer die nächsten Quellen findet. Ja, im Endeffekt ist das so der Punkt. Und ja, okay, warte mal, das überspringe ich ein wenig, weil das sollte relativ klar sein, dass wenn wir halt das weniger Monopole haben, wenn wir halt weniger Datentraffic haben. Ja. Und die Konfiguration fällt auch. Und wo wir halt schon bei den Temperaturen halt waren, im Endeffekt, kann das aber theoretisch auch direkt wieder zu einem Problem führen, denn wer sagt mir, dass irgendwie slash temperature tatsächlich auch das Te slash temperature ist, das ich halt haben möchte? Weil, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Ofen habe und der hat ein kaputtes Thermostatregler und deswegen antwortet der Thermostatregler nicht, der Switch sucht dann das nächste Temperaturding und der Ofen sagt: Stell mal bitte das Thermometer auf 220 Grad Ober-Unterhitze und das nächste Thermostat ist irgendwie eure Klimaanlage und die sagt: Hey, super Leute, mach ich! Dann findet ihr das nicht mehr so lustig. Ja, dann haben wir halt Probleme, dass man halt nicht weiß, woher die Daten kommen, die wir halt haben wollen. Und das ist in der Tat ein sehr großes Problem, weil woher weiß ich überhaupt, dass die Temperatur, die mir geantwortet worden ist, überhaupt sagen darf, dass diese Temperatur halt auch tatsächlich die echte ist oder die, die ich haben möchte. Und wir haben vor allen Dingen ein ganz großes Problem, denn was ist euch bisher aufgefallen? Naja, das ist eigentlich nur das Anfragen von Webseiten. Und wenn man sich jetzt tatsächlich mal das Internet anguckt, was da so im halt der Traffic im Internet ist, dann ist das meiste tatsächlich wirklich, also von der Anzahl an Datenvolumen, die durch die Gegend geschickt wird, Videostreaming, 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 Videostreaming. Und das ist wunderbar damit zu lösen. Aber das ist zwar die absolute Mehrheit des Datentraffics, aber nur etwa 50% der tatsächlich bestehenden Verbindungen und die Verbindungen wie zum Beispiel Telefonie oder auch Videotelefonie, die selber sind dadurch gar nicht mal so richtig abgedeckt. Sondern ich brauche halt diejenigen, die halt mal TCP oder sich sowas angeguckt haben. Da haben wir Sequenznummern, das heißt, wir müssen halt Pakete nummerieren. Das führt dazu, dass wir halt unfassbar viele Adressen uns speichern müssen, weil ja die nächste Sequenz immer direkt eine neue Adresse ist. Und damit füllen wir halt unsere Routing-Tabellen viel zu schnell auf. Und wie man das Problem lösen kann, ist Gegenstand aktueller Forschung. Ja, da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Wir wissen es nicht, wir arbeiten dran. Und ein weiteres Problem ist natürlich, dass wir einen deutlich höheren Routing-Aufwand haben, weil einmal Wikipedia aufrufen, dann werden weitere Wikipedia-Artikel natürlich halt auch auf Wikipedia kommen. Ihr seid immer mit dem gleichen verbunden. Das heißt, es ist im Worst Case ein Eintrag in der Routing-Tabelle. Wenn ihr halt ganz viele Artikel habt, sind das natürlich ganz viele. Und dann haben wir noch das Problem, dass die variable Präfixlänge, also je nachdem, wie wir halt unsere Daten aufteilen, also zum Beispiel org Wikipedia kann man ja haben oder auch slash temperature. Das heißt, diese Aufteilung, wie lang ist meine Postleitzahl, wie lang ist mein Adressbereich, das ist variabel und plötzlich ist es gar nicht mehr so leicht, damit Hardware zu bauen. Und das Ganze macht es halt etwas langsam. Ja, und wir haben halt im Endeffekt das Problem, dass man dadurch relativ leicht Angriffe steuern kann im Internet. Und da haben natürlich Leute, die sowas tun wollen, eine geringere Hemmschwelle. Warum das so ist, muss ich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit leider etwas überspringen. Wir haben ja noch ein paar mehr. Eine weitere Sache, die wir halt auch haben, ist zum Beispiel, dass wir sagen, dass wir einfach gar nicht mehr irgendwie über Rechner nachdenken wollen, sondern wir denken einfach mal komplett einfach nur noch darüber nach, wie wir eigentlich Netzwerke bauen. So im Endeffekt ist das halt Cloud Computing nur weitergedacht. Das heißt, alle Berechnungen werden halt auf den Netzwerkgeräten tatsächlich schon ausgeführt. Und das löst im Endeffekt das Problem, dass wir nicht mehr der Gnade der CDNs ausgewiesen werden, also ausgeliefert sind, da ja es so in den Kern eingebrannt ist, dass wir damit nicht mehr dran vorbeikommen. Das heißt, dass halt auch weitere Netzwerke, die hinzukommen können, gar nicht sagen können, ja, du darfst das nicht. Und ja, Daten halt im Endeffekt dahin verschoben werden, wo sie gerade benötigt werden. Und einfach die ganze Welt ist halt eine Cloud. Also, ja. Wie macht man das Ganze? Naja, zum einen gucke ich mir halt an, wo werden die Daten gebraucht, da werden sie hingeschoben und grundsätzlich alle Adressierungen funktionieren nur noch per Anycast und alle anderen holen sich die Daten, wenn sie gerade merken, okay, ich habe die Daten gerade gar nicht, holen sie sich halt auch per Anycast und das Ganze gibt es halt auch, das nennt sich Nebula und funktioniert halt im Endeffekt dadurch, dass sich ein paar Leute halt drauf, also halt jeder Teilnehmer sich darauf halt im Endeffekt einigen muss, wie halt die Routen funktionieren und da hat jeder im Endeffekt ein Vetorecht und anschließend kann man dann halt Constraints für seine Route setzen und kann halt sagen, ich möchte, dass diese Daten dahin übertragen werden und einfach nur dadurch, wie ich dann halt diese Constraints setze, kann ich dadurch diese Datenverarbeitung machen. Ja, da braucht man dann halt noch so ein paar mehr Komponenten dabei. Jetzt sind wir halt bei, also eben IP ein Paket, NDN zwei Pakete, bei Nebula sind wir jetzt bei drei Paketen, weil wir nämlich dann auch noch halt die Beschreibung des Verhaltens dazu brauchen und das halt wieder eine andere Paketart ist und weitere Beschreibungen halt daraus folgen und wir damit dann zum Beispiel Daten, die Duplikation dergleichen machen und ich glaube, den Rest überspringe ich einfach mal ein wenig, weil das ist, glaube ich, gar nicht mal so interessant und ja. Die Frage ist halt, wie baut man dann sowas halt grundsätzlich? Und da ist dann halt die grundlegende Struktur halt einfach, dass jeder Switch, und wenn das halt so ein billiger TP-Link-Switch ist, halt im Endeffekt ein kompletter Rechner ist. Das kennen wir tatsächlich schon von größeren Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook oder so, die machen das schon zum Teil, weil halt die irgendwann gemerkt haben, naja, wenn jeder Switch sowieso einen Prozessor drauf braucht, um halt weiterarbeiten zu können und der sowieso eigentlich die meiste Zeit nur nichts macht, dann können wir den halt auch nutzen, um halt weiter unsere Netzwerke zu verwenden. Und Ja, warum sollte man da also noch einen Unterschied machen? Das Einzige, was man halt braucht, ist halt eine Software, die halt, oder halt Pakete, die halt dann die Maschinen halt dazu verleiten, ihre Funktionalität on the fly zu ändern. Und wenn man das Ganze so zusammenpackt, kommt im Endeffekt so etwas bei raus, was man irgendwie halt sieht, wie, naja, bei irgendwelchen Präsentationen aus den 70ern, dass man halt irgendwie Computer miteinander verbindet, was ja heutzutage gar nicht mehr stimmt, weil eigentlich die Verbindung über Router und Switches funktioniert und nicht über die einzelnen Smartphones. Mit netzwerkzentrierten, naja, Netzwerken kommt man dann wieder zu dem Punkt, dass es dann doch stimmt, weil plötzlich es keinen Unterschied mehr gibt zwischen einem Smartphone und halt irgendwie dem Beamer und dem Switch, weil sich halt alle transparent um die gleichen Aufgaben kümmern und halt auch Aufgaben untereinander verschieben. Ja. Was bringt uns das für einen Vorteil, wenn man das gar nicht mehr weiß, was eigentlich was ist? Naja, wir haben ja die Geräte überall sowieso, dann können wir sie halt auch effizienter nutzen. Und wenn dann zum Beispiel der Beamer da vorne nebenbei noch, weil er nicht voll ausgelastet ist, halt Katzenbilder austeilt, dann ist das doch eigentlich ein Win-Win für alle. Und wir benötigen deswegen weniger Komponenten, drastisch weniger Komponenten im ganzen Netzwerk. Und damit sinkt natürlich der Stromverbrauch, was halt irgendwie in Zeiten von Ukraine-Krieg und so vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Idee ist. Ja, und dann hat man natürlich noch ein weiteres Problem in klassischen IP, und das ist das Border Gateway Protokoll. Das ist die Art und Weise, wie halt diese Routing-Tabellen gefüllt werden. Und das hat ein großes Problem in der Mitte, und das nennt sich Mensch. Weil, also wenn ihr irgendwie mal in der Tagesschau mitbekommen habt, dass Netzwerk von WhatsApp ist ausgefallen oder so, das ist, eigentlich war es immer BGP. Das ist halt die Fehlerquelle. Und wenn wir einfach diese Fehlerquelle Mensch aus dem Ganzen rausstreichen können, weil Menschen eh nicht mehr damit interagieren können, weil dieses Hin- und Herschalten zwischen den Aufgaben viel zu schnell geht, dann können wir natürlich halt auch diese Fehlerquelle ausschließen, und wir haben natürlich auch automatisch bessere Firewalls, weil wenn jede Firewall über NVE-Event halt dann mitbekommen muss, wo gerade welcher Dienst benötigt wird und sich selber um die Authentifikation kommt, dann ist natürlich das ein Ende von den bösen Regeln, die man unten irgendwie von überall, erlaube überall, halt drin hat in jeder Firewall-Konfiguration, damit irgendwie, keine Ahnung, Frau Heinrich, falls hier irgendeine Frau Heinrich ist, ich bitte es zu entschuldigen, aus dem Einkauf irgendwie sagt, ja, aber ich kann damit das und das nicht machen, auch wenn sie es eigentlich nicht soll, sondern dann ist halt einfach dadurch, dass dann Firewalls automatisch erkennen, welcher Traffic halt wohin gerade erlaubt ist und dann halt sich dynamisch selbstständig anpassen, zwar alle Firewalls auf dem Weg, im Endeffekt dieses Problem gelöst. Das hat natürlich auch ein paar weitere Risiken, denn wir sind wieder bei Monopolisierung von Internetdiensten. Wenn man natürlich halt dieses Vetorecht sich zunutze machen kann, dass halt jeder Teilnehmer darauf zustimmen muss, dass zum Beispiel diese Daten gerade wieder durch ihn durchgeleitet werden, damit sich sowas konfigurieren kann, können natürlich viel einfacher CDN-Betreiber oder auch Staaten diese Macht missbrauchen, weil die halt einfach sagen können, irgendwie der Iran sagt jetzt, Informationen über wie man richtig demonstrieren geht oder so, darf durch unsere Netzwerke nicht mehr geroutet werden. Dadurch, dass das halt so ein integraler Bestandteil ist, dass das Netzwerk weiß, wie es funktioniert, kann man dann das halt relativ leicht umgehen. Und was halt auch noch ein Problem ist, wenn plötzlich mein Beamer die Berechnung von deinem Smartphone ausführt. Woher weiß denn der Beamer, dass überhaupt diese Berechnung tatsächlich nicht irgendwie ein Angriff ist, sondern tatsächlich eine legitime Berechnung ist? Weil kann ja sein, dass es tatsächlich nicht irgendwie das Berechnen von, keine Ahnung, Snapchat-Filtern oder sowas ist, sondern halt irgendein Angriffscode ausgeführt wird. Und wie man dieses Problem lösen kann, keine Ahnung. Weiß niemand. Wird gerade noch erklärt. Denn alle, die halt schon mal irgendwann Cisco gemacht haben, kennen das Problem. Auch wenn etwas einigermaßen richtig aussieht, ist es nicht direkt richtig. Und ja, falls ihr da eine Idee habt, wie man sowas lösen könnte, kommt zu mir, wir können da gerne ein Paper drüber schreiben. Aber wenn ihr da keine Idee habt, kommen wir einfach zum nächsten Thema. Und dass Netzwerke sich halt darauf spezialisieren können, Mobilität besser unterstützen zu können. Denn wenn wir halt das vorherige Problem hatten, dass halt Verbindungen abbrechen, wenn ich halt, halt weitergehe, irgendwie mit im ICE unterwegs bin und dann halt irgendwie von Handyzelle zu Handyzelle, Handyzelle fahre und das wirklich für mich ein Problem darstellt, dass die Verbindung nicht stabil ist, ja, dann ist doch die Lösung ganz einfach. Erwarte einfach gar nicht, dass es funktioniert. Das Problem kennen im Endeffekt alle Telekom-Nutzer, also wer so eine schöne Kiste bei sich zu Hause stehen hat. Wenn man über die maroden Kupferleitungen einen langsamen Download gerade startet und das ist irgendwie gerade so morgens um 3 Uhr und sich der Telekom-Rechner, naja, halt, gut, ein Router ist ein Rechner, also halt der Telekom-Router entscheidet, ja, ich hole mir jetzt mal eine neue IP-Adresse, tschüss Leute, dann könnt ihr euch ärgern, dass der Download wieder abgebrochen ist und ihr von vorne anfangen müsst. Und ja, wenn man dieses Problem dann halt nicht mehr hat, indem man sich nämlich nicht mehr halt adressiert, welche Verbindung hat, sondern im Fall von Delay-Tolerant Networking halt adressiert, wo in etwa könnte diese Person gewesen sein, dann hat man dieses Problem nicht mehr. Und die Idee dahinter ist, wenn ich weitergehe und halt dann den, naja, in die nächste Zelle gehe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wenn ich hier stand und verschwunden bin, dass ich dann entweder da bin oder da bin oder da bin, weil irgendwie Teleportation halt noch nicht so erfunden worden ist. Und das passiert natürlich auch mit Computernetzwerken nicht, weil die sich halt aus Gründen der Effizienz halt an geografische Strukturen auch halten. Und wenn ich dann halt einfach die Nachbarn frage, hey, ich habe den übrigens gerade verloren, kannst du mir mal das Paket weiterleiten? Und dann einer in der Nachbarzelle sagt, okay, den Teilnehmer kenne ich, dann ja, kann das Paket einfach weitergeleitet werden und alle Teilnehmer auf dem Weg werden darüber informiert und es entsteht kein Unterschied mehr. Gut, wie das Ganze im Detail funktioniert, überspringe ich mal ein bisschen was. So. Und naja, welches Problem versuchen wir dadurch zu lösen? Naja, die Mobilität und halt Updates sind halt teuer und irgendwie können wir das auch nicht mit DNS lösen, weil es gibt einen Grund, warum DNS halt eine Stunde lang aktuelle Einträge halt speichert, weil wir uns das einfach nicht leisten können, so viele Einträge pro Sekunde zu lösen. Also eine Stunde mit dem IC seid ihr sehr weit gefahren. Wenn dann die Daten immer noch am falschen Ort ankommen, halt schwierig. Und das Gleiche mit BGP skaliert halt auch nicht darauf. Das heißt, wenn wir halt wirklich mehr Mobilität haben wollen, müssen wir uns in Zukunft was anderes ausdenken. Ja, das Ganze macht natürlich halt Probleme, wenn man halt statische Rechner hat. Das heißt, man hat mehr Probleme. Okay, ich muss schneller werden. Das überspringe ich ganz. Das überspringe ich ganz. Engel der Router, ja. Ja, das letzte Thema überspringe ich einfach noch, weil ich nur noch eine Minute Zeit habe. wenn ihr halt noch ein bisschen was über XIA erfahren wollt, was da die Idee ist, also so viel Neues ist da jetzt eigentlich auch nicht mehr, sondern nur, dass ich halt mir halt dann noch die halt selber programmieren kann, wie ich halt meine Pakete weiterleite, weil wenn alles bisher wurde halt das Weiterleiten von anderen Leuten übernommen, wenn ich das selber programmieren kann, kann ich es natürlich halt auch das Netzwerk dynamisch anpassen an das, was ich halt haben möchte. Das ist halt, was XIA im Endeffekt macht. Ja, das wäre halt noch das Letzte. Und ansonsten, glaube ich, habe ich alles gesagt, was man in 45 Minuten sagen kann. Ja, habe ich noch Zeit für Fragen? Okay.
Ja, vielen Dank für deinen Talk. Gibt es Fragen im Raum? Ja.
Jo, also vielen Dank erstmal. Super. Achso, bin ich on? Ja. Ja? Okay. Ich wollte nur schon fragen, also das, was du jetzt alles so vorgestellt hast, inwieweit ist das sozusagen, also wie weit ist das oder wie sicher, was schätzt du, wie wahrscheinlich ist das, dass das Realität wird oder wenn du dir relativ sicher bist, so in welchem Zeitrahmen? Also ist jetzt so Forschung oder ist es so Sachen, die schon so ein bisschen so auf dem Weg sind, wo man sich sehr sicher sein kann, das passiert und das geht irgendwie in die Richtung?
Okay, also die kurze Antwort ist ja. das, was wir hier haben, ist alles im Endeffekt Forschung. Aber der Teil von NDN, den ich ganz am Anfang vorgestellt habe, also dass man Daten statt Rechnern adressiert, das tatsächlich kann man kaufen. Das existiert schon, denn es hat sich herausgestellt, dass das für IoT mega praktisch ist und es hat sich vor allen Dingen für die mobile Robotik herausgestellt, dass es mega praktisch ist. Weil in der mobilen Robotik ist es so, dass man halt Roboterschwärme hat, die vielleicht nicht immer mit halt irgendwie allen Teilnehmern kommunizieren müssen und irgendwie verlieren die sich auch gegenseitig, aber wenn die halt lokal herausfinden können, wer kann mir denn irgendwie gerade helfen, diese Aufgabe zu erfüllen, dann ist das für die sehr von Vorteil, deswegen wird das in der mobilen Robotik schon aktiv genutzt und wenn man halt das nötige Kleingeld hat, verkauft Cisco dir auch gerne für NDN tatsächlich schon passende Switches. Also das kann man kaufen. Aber auch bei NDN ist es so, wie zum Beispiel das mit den Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, wie man das effizient gestalten kann, das ist halt auch noch Gegenstand aktueller Forschung.
Mhm. Meinst du, das wird IP ersetzen?
Ich habe keine Glaskugel. in ihrer jetzigen Form von NDN wird es auf jeden Fall IP nicht ersetzen. Einfach weil das Problem ist, dass wenn ich mit dir telefonieren möchte, dass ich damit, wenn wir halt irgendwie noch nah beieinander sind, ist das relativ wenig Problem. Aber wenn ich direkt vor dir spreche, dann muss ich nicht mit dir telefonieren. Wenn du am anderen Ende der Welt bist, kann ich mit NDN in seiner jetzigen Form im Endeffekt das ganze Netzwerk lahmlegen. Weil wir halt einen exponentiellen Aufwand haben, für diese Verbindungen beibehalten zu können. Und alle, die halt irgendwie Informatik haben, irgendwas mal gehört haben, exponentielle Aufwände in Algorithmen sind halt böse. Das heißt, das wird halt aktuell sich jetzt nicht weiterentwickeln. Die gute Nachricht ist, es gibt Dinge, die, es wird gerade an Papern gearbeitet. Da haben wir tatsächlich bei uns in der Arbeitsgruppe auch ein Paper, woran wir gerade schreiben, wo die Idee ist, dass wir halt auch auf bestehendem NDN, weil, wie gesagt, die Hardware gibt es schon, die Router werden schon verkauft, das halt effizienter lösen können. Aber solange diese Frage nicht geklärt ist, dürfte es sich vermutlich nicht durchsetzen. Oder wenn es sich durchsetzt, wird es eine sehr lange Einführungsphase haben, so wie IPv6 jetzt auch eine lange Einführungsphase hat.
Okay. Danke.
Ja, ich glaube, das Mikrofon funktioniert nicht. Lass mal. Ich glaube, das ist für die Auflage. Achso, okay. Dann hätte ich lauter gesprochen.
Okay. Mich würde interessieren, wie bei NDN die Adressvergabe funktioniert, damit sie global eindeutig ist.
Also es gibt, wie jetzt hier auch, Institutionen, die sich halt dafür einsetzen, dass halt Dinge vergeben werden und halt standardisiert werden, wie zum Beispiel /print, also alle Netzwerkingenieure an euch, die irgendwann mal, oder Systemadministratoren, die mal mit Druckern gekämpft haben. In Zukunft, falls NDN tatsächlich eine Sache sein sollte, könnt ihr einfach an /print euer PDF schicken und es kommt aus dem nächsten Drucker raus. Das ist relativ praktisch und das ist standardisiert. Und darüber hinaus ist es so, dass man sich Präfixes halt wie bei DNS halt kaufen kann und dann halt alles, was /org/Wikipedia/irgendwas halt das Präfix ist. Und wenn ich halt dann, also ich kann halt Geld bezahlen an diese Standardorganisation, dass ich zum Beispiel halt org irgendwie verwalten darf oder /de verwalten darf oder so. Und dann kann ich dann halt das Präfix, bis zu dem ich halt Geld bezahlt habe, dann verwenden und alles danach verwenden oder was danach kommt, halt auch weiter vermieten. Das funktioniert im Endeffekt wie DNS, nur dass wir halt das Punkt im DNS halt durch / ersetzt haben und das Ganze einmal umgedreht haben. Also nicht wikipedia.org, sondern org.wikipedia. Praktisch ist es allerdings so, dass es im Augenblick noch ein bisschen sehr Wildwest ist, weil, ja. Aber das ist zumindest die Idee dahinter. Und sobald sollte sich das halt über die mobile Robotik hinaus wirklich weit verbreiten und über die Forschungslabore, dann werden auch vor allen Dingen die Telekommunikationsnetzbetreiber sich dafür einsetzen, dass sich dann tatsächlich mehr so an die Regeln gehalten wird.
Alles klar. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, vielen Dank nochmal für deinen Vortrag und